Also, wie könnten anderen Menschen dir die höchste Ehre zuteil werden lassen? Oder vielleicht kannst du mit dem Begriff Ehre nicht so viel anfangen, obwohl Ehrenmann und Ehrenfrau war ja so das Jugendwort des Jahres 2018. Aber mal anders gefragt noch so, was wäre das höchste Privileg in deinem Leben? Ich musste an den Film A Beautiful Mind denken. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, über so eine wahre Geschichte von dem Mathematiker John Nash. Und John Nash sieht als junger Student, er war bekannt als Mathematiker für Spieltheorien, die er entwickelt hat, ein sehr berühmter Mann, sieht als junger Student eben in seiner Universität, wie ein älterer Professor von seinen Kollegen geehrt wird. Er sitzt an einem Tisch, also der ältere Professor, und seine Kollegen sitzen um ihn herum, stehen auf, kommen an seinen Tisch und legen einen richtig guten Füllfederhalter vor ihm nieder. Und dann, Jahre später, als John Nash selbst ein sehr bedeutender Wissenschaftler und Mathematiker war und selber im hohen Alter ist, sitzt er ebenfalls an genau diesem Platz und seine Kollegen, auch einige, die jünger sind, stehen auf und erweisen ihm genau diese gleiche Ehre für sein wissenschaftliches Werk und legen ihre Stifte vor ihm nieder. Das war für ihn, schon als Student, als er das gesehen hat, die höchste Ehre, die er bekommen kann. Und die wurde ihm zuteil. An sowas habe ich gedacht bei dieser Frage, was ist für dich die höchste Ehre? Und ich habe ein paar Leute gefragt, so in meinem Umfeld, was denn für sie die höchste Ehre wäre. Und die Antworten waren da zum Beispiel, wenn ich den Nobelpreis für Literatur verliehen bekäme. Oder wenn jemand anders, wenn jemand Fremdes für mich Unannehmlichkeiten in Kauf nimmt, um mir was Gutes zu tun. Wenn sich jemand von mir geringer macht, als er es müsste. Wenn jemand etwas für mich tut aufgrund der Person, die ich bin und nicht aufgrund der Leistung, die ich erbringe. Oder ein anderer hat geantwortet, wenn jemand mir seine Niere spenden würde. Das wäre für mich die höchste Ehre. Und vielleicht ahnt ihr schon, was jetzt kommt. Fragt man Jesus, was denn die größte Ehre für einen Menschen ist, dann haut er Folgendes raus. Die größte Ehre, die einem Mensch zukommen kann, ist, anderen die Füße zu waschen. Also Jesus liebt es ja immer, uns ein bisschen zu provozieren. Und ich kann mir vielleicht noch ein bisschen ein paar schlimmere Dinge vorstellen, als anderen Menschen die Füße zu waschen, aber es ist schon ziemlich genau das Gegenteil von dem, was ich mir unter der größten Ehre vorstelle. Ja, also vielleicht, okay, ich finde meine eigenen Füße schon ein bisschen unangenehm, manchmal die zu waschen und anzufassen, obwohl ich jeden Tag dusche, aber bei anderen, da weiß ich nicht, ist da wirklich vielleicht Fußpilz sogar dran, hat er irgendwie Warzen oder schwitzige Käsefüße, das ist wirklich halt so genau das Gegenteil von dem, was ich mir unter Ehre vorstelle. Aber Jesus sagt, das ist die größte Ehre für einen Menschen, wenn er anderen die Füße waschen kann. Wieder einmal stellt Jesus die Werte unserer Welt vollkommen auf den Kopf. Aber wenn ich mir eben diese Bibelstelle, wo Jesus das sagt, ein bisschen genauer anschaue, dann merke ich, er hat recht. Also er meint es ernst und er hat tatsächlich auch recht. Er übertreibt damit gar nicht. Es ist tatsächlich die größte Ehre, die mir in dieser Welt zuteil werden kann. Wie so oft steckt bei Jesus da natürlich ein tieferer Sinn dahinter und wir wollen da mal gemeinsam reinschauen in den Text, was Jesus da sagt und dann natürlich auch die spannende Frage, was hat das Ganze eigentlich mit unserer Campuseröffnung in Broich zu tun? Bisschen längerer Text, aber ihr habt ja jetzt Zeit. Also, könnt ihr das gut lesen? Ich gehe mal ein bisschen hier rüber. Das Kreuz ist im Weg, das ist ein... Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte. Und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen? Sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasche mir auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles, glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Ich rede nicht von euch allen. Ich kenne die, die ich erwählt habe. Aber was in der Schrift vorausgesagt ist, muss ich erfüllen. Der, mit dem ich mein Brot geteilt habe, hat sich gegen mich gewandt. Ich sage euch das schon jetzt, bevor es eintrifft, damit ihr, wenn es dann geschieht, an mich als den glaubt, der ich bin. Ich versichere euch, wer jemand aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Es ist ein langer Text, ich weiß, und dann auch noch verwoben mit dieser Verratsgeschichte mit Judas, ja, aber die interessiert uns jetzt nicht groß weiter. Ich will heute mal den Versuch wagen, diesen theologisch sehr komplexen und dichten Text auf eine einfache Formel runterzubrechen. Und diese einfache Formel ist, loved to love like Jesus. Also geliebt, um zu lieben wie Jesus. Punkt 1, über den ich reden möchte, loved. Der Text startet mit Vers 1. Das Passafest stand unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Das Passafest steht kurz bevor. Also genau das Fest, an dem die Juden an den Auszug aus Ägypten dachten. Ja? Damals beim Auszug, da sollten die Israeliten ein Lamm schlachten und damit dann verhindern, dass der Engel, der durch der an den Häusern nachts durchgeht und die Erstgeborenen tötet, damit der Pharao sie gehen lässt, damit der an ihren Häusern und Hütten vorbeigeht und ihre Erstgeborenen verschont. Also so dieses Blut des Lammes als Schutz vor dieser Strafe, vor der gerechten Strafe auch Gottes. Und Johannes, der stellt uns Jesus direkt am Anfang seines Evangeliums als das Lamm Gottes vor, das der Welt Sünde trägt. Und diese Symbolik vom Passafest, die zeigt sich jetzt in Jesus. Das Passafest steht also kurz bevor. Jesus weiß, was es dieses Jahr für ihn bedeutet. Seine Zeit ist gekommen und so gibt er jetzt denen, die er immer geliebt hat, den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Mit Vers 1 wird nicht nur die Fußwaschung eingeleitet, sondern ein komplett neuer Abschnitt im Johannesevangelium, der nämlich die ganze Passionsgeschichte umfasst. Der vollkommenste Beweis seiner Liebe ist also nicht einfach nur, dass Jesus ihm die Füße wäscht, sondern der vollkommenste Beweis seiner Liebe ist die gesamte Passionsgeschichte, dass Jesus für sie am Kreuz stirbt. Jesus ist tatsächlich dieses Lamm, das geschlachtet wird, dessen Blut vergossen wird und das somit zur Rettung der Menschen wird, weil es die Sünde der Welt wegträgt. Und das Wort, das hier unsere Bibelübersetzung mit diesem vollkommensten übersetzt, ist das gleiche Wort im Griechischen, was Jesus am Kreuz sagt, als er sagt, es ist vollbracht. Das vollbracht ist dieses gleiche Wort. Es ist die vollkommene, vollendete, vollbrachte Liebe Gottes. Und diese Liebe, die gilt uns, mir und dir. Und das ist so gewaltig, dass wir kaum realisieren können, was das eigentlich bedeutet. Und für die Jünger damals war das mindestens genauso schwer begreiflich. Die haben es ja noch gar nicht gecheckt, dass Jesus da wirklich ans Kreuz geht. Und so versucht Jesus jetzt in der Fußwaschung, ihnen zu zeigen, was da später am Kreuz eigentlich passieren wird. Die Jünger, die halten Jesus für Gottes Sohn. Das ist ihnen schon mal klar. Sie schauen zu ihm auf, so wie man zu einem König aufschaut. Und das ist ja völlig richtig. Sie erwarten, dass Jesus, ja, er ist der Messias, der Erlöser. Sie erwarten von ihm, dass er jetzt als so ein König, er ist in Jerusalem eingeritten, als so ein König jetzt aber auch richtig die Herrschaft an sich reißen wird. Und sie malen sich schon aus, wie sie mit ihm an seiner Seite zusammen herrschen werden. Sie sind es, die Jesus dienen, die Jesus anbeten, die Jesus loben als König. Und so muss Jesus aufstehen und sich das Tuch umbinden. Er muss ihnen klar machen, was da am Kreuz passieren wird. Nämlich nicht das, was sie sich ausmalen. Sie werden dort am Kreuz nicht Jesus dienen. Sie werden auch nicht mit ihm regieren. Sie werden bestürzt sein, sie werden verzweifelt sein, sie werden Angst haben. Alles scheint verloren, der schöne Plan zunichte, den sie sich ausgemalt hatten. Aber das, was da wirklich am Kreuz passiert, ist, Jesus dient ihnen. Er dient ihnen so, wie er jetzt das Wasser in die Schüssel einlässt und ihre Sandalen öffnet, mit seinen Händen ihre schmutzigen Füße anpackt, in die Schüssel taucht und sie wäscht. Jesus kommt ihnen hautnah. Und Jesus hat keinen Ekel vor ihrem Schmutz. Und wenn doch, vielleicht ist es ja tatsächlich so, dann ist seine Liebe größer als sein Ekel. Seine Liebe ist größer als sein Ekel vor ihrer Sünde und er wäscht sie rein. Bei der Fußwaschung wäscht er sie rein von ihrem Schweiß, von ihren Käsefüßen, von ihrem Schmutz. Bei seinem Tod am Kreuz wäscht er sie rein von ihrer Sünde. Und Jesus ist sich nicht zu schade dafür. Genau das ist sein Auftrag, den er vom Vater im Himmel bekommen hat. Er erniedrigt sich selbst. Und für Petrus ist klar, das geht doch nicht. Das ist doch falsch herum. Ich müsste doch vielmehr Jesus die Füße waschen. Es kann nicht sein, dass er mir jetzt dient. Er sagt, nie und nimmer wäschst du mir die Füße. Und klar, Jesus zeigt sich verständlich. Weil ja, sie werden es halt erst hinterher checken. Also ist schon irgendwie schwer. Und wenn Jesus aufersteht und wenn sie den Heiligen Geist haben, der sie in alle Wahrheit führen wird, dann werden sie es verstehen. Aber trotzdem warnt Jesus Petrus an dieser Stelle. Und er sagt ihnen, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und diese Warnung, glaube ich, die geht nicht nur an Petrus, sondern die ist an alle gerichtet, an uns gerichtet, an dich, an mich. Es ist nämlich diese einfache Frage, wie kommen wir zu Jesus? Sind wir stolz oder eitel? Sagen wir zu Jesus, nee, meine Füße, die kann ich schön selber waschen. Ja, kümmer, von mir aus kannst du dich um die Füße der anderen kümmern, aber meine Füße, Jesus, soll ich nicht viel lieber dir die Füße waschen? Komm, ich helfe dir mal. Ich mach mal deine Sandalen auf, Jesus. Meine Füße brauchst du nicht. Brauche ich nicht. Kann ich selber machen. Wollen wir das lieber selbst machen? Nicht angewiesen sein auf seine Hilfe? Jesus warnt uns. Wir können es nicht selbst machen. Niemand anders als er kann es tun. Wenn wir Jesus nicht unsere Füße waschen lassen, dann haben wir keine Gemeinschaft mit ihm. Bist du bereit dazu? Bist du bereit, deine Schuhe aufzumachen und Jesus deine Füße zu zeigen? Bist du also bereit, vor ihm zu kapitulieren, ja, deine Schuhe auszuziehen und vielleicht zuzulassen, dass Jesus deine stinkigen Füße riecht, dass er deinen Schmutz sieht, dass er deine Sünde sieht? Das ist gar nicht so leicht. Kai hat seine Schuhe schon aus, ja. Für den ist es leicht. Aber es ist gar nicht so leicht, dich so für Jesus zu öffnen und ihn so nah an dich ranzulassen. Also mir würde es schwerfallen, wenn ich wüsste, ich war heute den ganzen Tag schon auf den Beinen in den gleichen Schuhen. Und ich habe jetzt vor der Predigt meine Schuhe tatsächlich gewechselt, aber und ich wüsste, ich hätte schwitzige Füße, mir würde es schon nicht so leicht fallen, sie vor meiner Frau auszuziehen und meine Frau da direkt ranzulassen. Wäre mir schon irgendwie unangenehm. Aber jetzt auch vor Jesus. Das kann einen schon beschämen, sich so zu öffnen. Aber was tut Jesus? Sagt er zu dir, boah, die, stinken, mir wird schlecht, es ist so eklig, deine Füße, dieser Schweiß und Schmutz, du bist voll der Schmutzling, was ist los mit dir? Sagt er das? Nee. Sondern Jesus sieht dich liebevoll an und er wäscht einfach deine Füße ab. Er wäscht alles ab, was dich beschämen könnte. Und dann bist du rein. Das tut er. Er erweist dir seine vollkommene, vollendete Liebe. Du bist loved. Und der Punkt hinter love, den habe ich ganz bewusst dahingesetzt. Weil wenn wir jetzt zum zweiten Punkt kommen, dann ist es sehr, sehr wichtig. Wir sind nämlich nicht einfach loved to love. Also wir sind nicht nur geliebt, um zu lieben. Das ist irgendwie so direkt eine Bedingung, direkt eine Aufgabe, direkt eine Absicht so mit dranhängt. So. Sondern wir sind geliebt, Punkt. Da kommt einfach ein großer Punkt hin. Du bist vollkommen, vollendet, bedingungslos geliebt, Punkt. Und jetzt der zweite Punkt, über den ich sprechen möchte, to love. Der hängt tatsächlich sehr eng mit dem ersten Punkt zusammen. Jesus legt das Handtuch beiseite, legt sich wieder an den Tisch und erklärt seinen Jüngern noch einen anderen Aspekt, den diese Fußwaschung verdeutlichen soll. Er sagt zu ihnen: Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles? Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Alles verstanden? Ist doch jetzt klar, oder? Jesus macht seinen Jüngern schon ein bisschen schwer, muss man ja sagen, ihn zu verstehen. Er lässt sie ja schon so ein bisschen zappeln. Gerade erst deutet Jesus die Fußwaschung ja auf seinen Tod am Kreuz. Was die Jünger natürlich auch noch schwer verstehen, weil die Kreuzigung war noch nicht. Sie ist echt schwer für sie. Und jetzt sagt er ihnen aber, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Wascht auch ihr einander die Füße. Klingt ja jetzt so, als geht es da doch jetzt irgendwie einfach um diese dienende Haltung, die man halt als Christ so untereinander haben sollte. Ja? Dieses christliche Miteinander ausmacht, so einer dient dem anderen ebenso. Ja? Schaut man allerdings jetzt von dem Osterereignis, also von dem Jesus hier spricht, zurück auf die Fußwaschung, dann wird es noch ein bisschen krasser. Also blättern wir mal im Johannesevangelium ein paar Seiten vor. Ja? Überspringen wir die Abschiedsreden, die da noch kommen. Überspringen wir, dass Jesus seinen Jüngern den Heiligen Geist verheißt. Dass Jesus für seine Jünger noch betet und dann Bericht von der Kreuzigung, von der Auferstehung. Jünger auf dem Weg nach Emmaus, Jesus begegnet ihnen und jetzt, da springen wir jetzt hin, schon Kapitel 20, sind wir an einer der prägnantesten Stellen im Johannesevangelium angekommen. Und da lesen wir Folgendes. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Uiuiui. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Was heißt das? Jesus war doch in die Welt gesandt, als Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Er starb am Kreuz. Sollen wir uns jetzt da noch ein Beispiel nehmen und ebenfalls als Lamm Gottes die Welt der Sünde irgendwie am Kreuz bezahlen? Das ist natürlich Quatsch. Das können wir nicht. Wir sind nicht Gottes Sohn. Wir können es nicht tun. Aber wie kann Jesus dann zu seinen Jüngern sagen, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben? Was? Was? Das kann ich doch nicht. Ich bin doch nicht Jesus. Wie kann Jesus das sagen? Wohlgemerkt, wir lieben es einfach immer, an uns zu denken. Und wir denken, alles, was Jesus sagt, sagt er genau zu uns. Aber Jesus sagt diese Worte nicht genau zu jedem Einzelnen von uns. Er sagt sie nicht zu jedem einzelnen Jünger, sondern er sagt sie zur ganzen Jüngergemeinde, zur ganzen Gemeinde. Und er verbindet das so wie kein anderer Evangelist, diesen Auftrag ganz, ganz eng mit dem Erhalt des Heiligen Geistes und sagt direkt, haucht sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Das ist ganz, ganz wichtig hier an dieser Stelle, diese zwei Aspekte zu bemerken. Wir können diesen Auftrag, Sünden zu behalten, Sünden zu erlassen, nur ganz, ganz eng in der Abhängigkeit von Gott tun, weil genau so war Jesus auch gesandt in diese Welt, in Abhängigkeit, in völliger Abhängigkeit von Gott und in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann geht in die Welt. Ich sende euch, sagt Jesus. Ich sende euch, so wie mich der Vater gesandt hat. Das Liebeswerk, das Jesus am Kreuz vollbracht hat, das ist noch nicht zu Ende. Es gibt noch so viele Ohren, die diese beste Botschaft der Welt noch nicht gehört haben. Es gibt noch so viele Herzen, in die Gottes Liebe noch nicht ausgegossen ist. Und Jesus kleidet die Gemeinde mit dieser höchsten Ehre, sein Liebeswerk in der Welt fortzuführen. Die höchste Ehre. Er sendet uns in die Welt zu allen Menschen, damit wir ihnen die gleiche Liebe bringen, die uns erfüllt. Jesus sendet uns to love. Und jetzt der letzte Punkt, like Jesus. Im letzten Vers unseres Fußfassungstextes, also wieder zurück zu Kapitel 13, in Vers 20, da sagt Jesus seinen Jüngern dann, ich versichere euch, und diese Einleitung, ich versichere euch, die bringt er immer dann, wenn er jetzt was für die Jünger sehr Großes und sehr Unerwartetes sagt. Also Luther übersetzt es mit wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Ja? Das kommt jetzt. Jetzt kommt was Unerwartetes, was Großes. Wer jemand aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Was für eine Ehre. Das ist unglaublich. Jesus sendet uns nicht nur so, wie er selbst vom Vater gesendet wurde, sondern er sagt sogar, wer einen Boten, den er sendet und damit eben auch die Botschaft, die er bringt, aufnimmt, der nimmt Jesus selbst auf und in Jesus den lebendigen Gott. Dadurch wird der, der ihn aufnimmt, ein Kind Gottes. So groß ist das, was im Dienst der Jünger passiert. Er erfährt, der ihn aufnimmt, erfährt in und durch die Jünger die Liebe Gottes. Der Bibelausleger Werner de Boer, der schreibt zu diesem Vers, das müssen die Boten Jesu auf ihren mühsamen und oft harten Wegen wissen. Mit ihnen kommt nicht weniger als Gott selbst zu den Menschen. Das ist wohl die größte Ehre, die ein Mensch je bekommen kann. Und hier schließt sich der Kreis vom Anfang der Predigt wieder. Denn Jesus sagt deutlich, der Lehrling steht nicht über seinem Meister. Der Gesendete steht nicht über dem, der ihn sendet. Wenn Jesus sich selbst erniedrigt hat, wenn er die Ärmel hochgekrempelt hat, wenn seine Liebe ihn alles gekostet hat, wenn er den Ekel beiseite schieben musste, wenn er die Unannehmlichkeiten und all die Leiden, die damit in Verbindung waren, in Kauf genommen hat, dann stehen wir nicht darüber. Das Liebeswerk Jesu weiterzuführen, das heißt, anderen die Füße zu waschen. Das Evangelium zu den Menschen zu bringen, das heißt, manche Unannehmlichkeiten auf uns zu nehmen. Es heißt, den Menschen nahe zu kommen, selbst dann, wenn wir eigentlich vielleicht doch lieber irgendwie umdrehen würden, weil sie stinken oder wir unseren Ekel überwinden müssten. Das heißt, oder es kann heißen, zu leiden. Es kann heißen, dass es richtig Arbeit ist, dass wir die Ärmel hochkrempeln müssen, dass wir schmutzig werden dabei. Das heißt, die Menschen zu lieben, so wie Jesus sie geliebt hat. Und jetzt komme ich auf die Frage zu sprechen, was dieser Text eigentlich mit unserer Campuseröffnung in Broich zu tun hat. Wie einige von euch wissen, bevor ich nach Mülheim kam vor einem Jahr, war ich 4 Jahre lang in Potsdam in einer Gemeindegründung. Und es war überhaupt nicht schrecklich dort. Kann ich wirklich gar nicht sagen, dass es schrecklich war. Potsdam ist eine wunderschöne Stadt. Wir haben uns da auch meistens immer super wohl gefühlt. Und Gott hat uns dort mit einigen richtig schönen Dingen beschenkt. Aber trotzdem haben wir mit der Gemeindegründung dort auch einige Entbehrungen und einige Unannehmlichkeiten in Kauf genommen. Wir waren eben nicht in irgendwie einer coolen, hippen Church mit vielen Freundschaften und irgendwie, wo wir uns nur wohl gefühlt haben. Das hatten wir nicht in Potsdam. Wir waren in einem kleinen, hässlichen Gebäude, in dem Alisa und ich uns auch super unwohl gefühlt haben. Wir haben lange Zeit fast niemanden erreicht. Und wir dachten mehrere Jahre lang auch so, boah, es könnte auch jetzt, also es könnte scheitern. Ja, die Gefahr war auf jeden Fall, oder was heißt Gefahr? Es war, ich habe damit 50-50 gerechnet, dass es auch scheitern kann, genauso gut. Und dann war es eben so, dass die Leute, die wir erreicht haben, auch ganz schnell wieder gegangen sind. Die haben uns den Rücken gekehrt, sind eben in die coolen, hippen Churches gegangen, die es da gab in Potsdam. Wir haben es in Kauf genommen, wenig Geld zu haben. Ich habe dann irgendwann später noch bei DM morgens gejobbt, habe da Waren im Regal eingeräumt. Es war nicht schrecklich, will ich jetzt nicht sagen, aber es gab einige Unannehmlichkeiten. Und vielleicht ein viel prägnanteres Beispiel ist das von Christina, unserer Missionarin in Afrika. Jetzt, also heute ist sie gerade nicht da, heute Morgen um 11 Uhr war sie da, sie ist nämlich gerade in Deutschland. Und vielleicht, am besten fragt man sie selbst, aber es ist so krass, was sie alles aufgegeben hat, um diesen Sendungsruf von Jesus zu folgen. Sie hat ihre Familie, ihre Freunde zurückgelassen. Sie hat sich großen Gefahren ausgesetzt, die man halt in Deutschland nicht hat. Sie hat viel mit Malaria, mit Typhus, mit Migräne da zu kämpfen gehabt und hat auch noch damit zu kämpfen. Sie hat dort eine schlechte medizinische Versorgung in Kauf genommen. Als Frau ist sie dort gerade bei Männern eben als sehr wenig angesehen. Und ja, fragt sie am besten selbst, sie kann es besser erzählen als ich. Warum erzähle ich das alles? Weil es in Broich genauso sein könnte. Also gut, ihr kriegt ziemlicher Sicherheit in Broich keine Malaria, aber es könnte doch einige Unannehmlichkeiten mit sich bringen, wenn du dich entscheidest, nach Broich mitzugehen. Du würdest ein Stück weit die gute Gemeinschaft, die wir in der CGS haben, verlassen. Ja, es ist eine Multisite-Church, also wir sind trotzdem eine Kirche und du kannst jederzeit ja auch hier in Gottesdienst sitzen und so weiter. Aber trotzdem, vielleicht bleiben eben deine Freunde hier und du sagst dann irgendwann, ja, ich bin jetzt eigentlich schon fester in Broich dabei und irgendwie finde ich das, Dario, deine Moving Heads, vielleicht werden wir die ersten Jahre keine haben. Ja, vielleicht nehmen wir auch drei mit, müsste ich noch abklären mit Jonathan. Und jetzt kommen wir zu richtig Eingemachtem, vielleicht haben deine Kinder, wenn du Kinder hast, gar keine Lust, nach Broich mitzugehen. Und sagen, ich bin eigentlich viel lieber hier. Und was machst du dann, wenn der Heilige Geist zu dir sagt, geh nach Broich, aber deine Kinder mögen es gar nicht. Und das war echt krass in Potsdam. Ich meine, wir hatten keine Kinder, aber der Pastor, mit dem er da zusammengearbeitet hatte, der hatte 5 Kinder und die waren über Jahre lang die einzigen Kinder in dieser Gemeindegründung. Und er hatte wirklich Angst, dass sie, weil es keine Jugend gab am Anfang, keinen Kindergottesdienst, wo sie mit anderen Kindern irgendwie zusammen waren, er hatte Angst um sie, dass sie Jesus gar nicht kennenlernen können. Was macht man mit dieser Angst, wenn man nur wenig Leute da ist und die Kinder? Ja, kann ich gut verstehen. Es gibt viele gute Gründe, nicht nach Broich zu gehen. Vielleicht müsstest du deinen Lieblingslobpreisleiter verlassen, vielleicht müsstest du deinen Lieblingsprediger verlassen und vermissen. Und ihr seht, ich mache so richtig Werbung für Broich. Ja? Also, vielleicht kommt es ja auch alles ganz anders und es wird richtig, richtig cool. Aber wenn wir doch etwas aufgeben müssen. Und ich halte das für ziemlich wahrscheinlich, dass man etwas dafür aufgeben muss. Für was geben wir das auf? Für die höchste Ehre. Für das größte Privileg. Wir sind Gesandte Jesu. Und mit uns kommt niemand geringerer als Gott selbst zu den Menschen. Die Menschen in Broich und überall auf der Welt brauchen Jesus. Aber die meisten von ihnen kommen nicht in die CGS. Also gehen wir zu ihm. Nach Broich, nach Mülheim, nach Afrika. Und führen das Liebeswerk Jesu weiter. Love to love like Jesus. Amen. Ich hatte jetzt damit gerechnet, ihr könnt auch besitzen bleiben, wenn ihr wollt. Ich hatte jetzt damit gerechnet, dass hier natürlich die Hütte voll ist und wir auch viele Leute da haben, die heute zum ersten Mal da sind, und hatte jetzt ein Übergabegebet geplant. Ja? Würde sich ja passend anschließen an diesen Text. Und wir machen das trotzdem, aber wandeln das ein bisschen ab. Und zwar, ich möchte für zwei Dinge beten. Das erste ist jetzt dann eben kein Übergabegebet, weil ich euch kenne, alle, die hier sitzen, und weiß, dass ihr euch nicht nochmal das erste Mal für Jesus entscheiden müsst. Aber ich wollte in diesem Übergabegebet die Leute einladen dazu, vor Jesus zu kapitulieren und zu sagen, ja, Jesus, ich brauche dich und ich brauche es, dass du mir die Füße wäschst. Und dann diesen Schritt zu gehen und zu sagen, Jesus, ich ziehe vor dir meine Schuhe aus. In der Gefahr hin, dass ich beschämt bin, weil irgendwie ist es mir unangenehm, sie dir entgegenzuhalten. Aber Jesus, ich weiß, du sagst, wenn wir das nicht machen, dann können wir keine Gemeinschaft mit dir haben. Und Jesus, ich möchte die Gemeinschaft mit dir haben. Claudia wirft ihre Schuhe weit weg. Und so möchte ich euch einladen, jetzt eben auch vor Jesus zu kapitulieren und zu sagen, ja, Jesus, ich möchte diese Liebe, dass du mir die Füße wäschst, dass du dich so vor mir erniedrigst, obwohl es ja eigentlich genau andersrum sein müsste. Du bist eigentlich ja mein Gott und ich müsste dir dienen und du kommst und dienst mir. Und ich streck dir meine Füße hin, Jesus. Und ich danke dir, dass du mir dienst. Ich möchte euch einladen, das mit mir zu beten, Jesus zu danken und Jesus euch im Gebet eure Füße hinzustrecken. Und das Zweite, wofür ich beten möchte, ist, ich möchte dem Heiligen Geist Raum geben, zu sprechen. Und zwar ganz persönlich zu uns zu sprechen, ob es vielleicht heute dran ist, mich zu entscheiden, nach Bräuch mitzugehen. Mich zu entscheiden, ja, manche Unannehmlichkeiten vielleicht in Kauf zu nehmen, aber zu sagen, okay, die Bräucher brauchen Jesus, alle brauchen Jesus, aber ich gehe nach Bräuch. Und ich möchte einfach dem Heiligen Geist Raum geben. Kann sein, dass du gar nichts hörst, kann sein, dass er zu niemandem spricht, aber kann ja sein, dass er dich ansprechen möchte. Und das heißt nicht, wenn du nichts hörst, dass du nicht nach Bräuch mitgehen darfst, du darfst trotzdem kommen, auch wenn du nichts hörst, aber es ist einfach so cool, wenn der Heilige Geist und wenn Gott uns wirklich persönlich anspricht und uns diesen Auftrag gibt. Das gibt uns einfach genau bei den Unannehmlichkeiten, die kommen werden, höchstwahrscheinlich bei den Entbehrungen, die man vielleicht hat, einen kräftigen Halt, dass wir wissen, ey, Jesus, da in diesem Gottesdienst hast du gesagt, ich soll da mitgehen. Ich soll nicht nur meine Füße von dir waschen lassen, sondern ich soll auch anderen Menschen die Füße waschen. Das möchte ich tun. Ich möchte, jetzt dürft ihr, wenn ihr wollt, ihr könnt auch mit, nee, könnt mitbeten, wenn ihr wollt. Müsst nicht jetzt da Musik machen. ihr dürft auch da mitbeten, genau. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir für diese vollkommene Liebe. Für diese Liebe, die du am Kreuz vollbracht hast. Die du gezeigt hast. Und ich danke dir und ich kann es kaum begreifen, dass du dich so klein gemacht hast, dass du mir zum Diener geworden bist. Du willst mir die Füße waschen, Jesus. Und Jesus, ich möchte auch auf die Gefahr hin, dass ich mich schäme, meine Schuhe vor dir auszuziehen, möchte ich dir meine Füße entgegenstrecken. Und wenn ihr es wollt, dann könnt ihr jetzt eure Schuhe ausziehen und sagen, Jesus, ich kapituliere vor dir. Jesus, ich brauche dich. Ich brauche es, dass du mich reinwäschst, dass du mir dienst, Jesus. Dass du mir alle deine Schuld vergibst, alle meine Schuld vergibst. Bitte vergib mir und reinige mich. Ich möchte dein Kind sein, Jesus, und ich danke dir so sehr. Ich danke dir so sehr, dass du mir dienst. Dass deine Liebe so eine Liebe ist. Dass du dich selbst erniedrigst. Danke, Jesus. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns jetzt die Herzen weitest und dass du uns bereit machst, deine Stimme zu hören. Ich bitte dich, dass du uns jetzt ganz persönlich ansprichst, wenn wir dich fragen, soll ich mich auf dieses Abenteuer einlassen und mit nach Bräuch gehen? Heiliger Geist, soll ich mit nach Bräuch gehen. Danke für dein Reden. Amen.